BTV Inside.
Und es ist schon wieder soweit. Die dritte Folge von BTV Inside. Zum dritten Mal sitze ich hier an der Tennis Base in Oberhaching und unterhalte mich mit spannenden Leuten aus der Welt des Tennis. Kurz nochmal zu meiner Person, wer sich die letzten Folgen noch nicht angehört hat. Mein Name ist Daniel Mücksch. Ich bin Redakteur beim Münchner Merkur und der TZ und beschäftige mich da mit der Welt des Tennis in all ihren Facetten. Tennis ist sozusagen meine Leidenschaft schon seit Kindestagen an und ich bin sehr froh, dass ich sie jetzt hier mit BTV Inside auch weiter ausleben kann. Die letzten beiden Folgen kann man gerne nachhören. Am Anfang zur Premiere, Ehre, wem Ehre gebührt, habe ich mich hier mit Helmut Schmidbauer zusammengesetzt gehabt und über die Corona-Zeit und ihre Herausforderungen ein wenig unterhalten. Und dann mit Martin Liebhardt habe ich mich in der zweiten Folge zusammengesetzt und mit ihm über das Talent-Scouting, die Talententwicklung und allgemein alles, was um die Talentwerdung auch sich dreht, unterhalten. Heute würde ich sehr, sehr gerne einen Schritt weitergehen und mich ein wenig darüber unterhalten, wie aus Talenten Profis werden und wie man dann auch mit Profis umzugehen hat, damit sie auch erfolgreiche Tennisprofis werden. Und da sitzt so schräg gegenüber von mir jemand, der sich mit diesem Thema bestens auskennt. Und ich bin sehr froh, dass Lars Übel gegenüber sitzt. Hallo Lars.
Guten Morgen Daniel, danke für die Einladung. Schön, dass wir uns treffen.
Lars, bevor wir sozusagen in Medias Res gehen, vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen, damit alle Zuhörerinnen wissen, mit wem wir es hier zu tun haben.
Ja, ich mach's mal ganz datenblattförmlich. Mein Name ist Lars Übel, ich bin 40 Jahre alt, in Berlin geboren und bin jetzt seit knapp 6 Jahren hier an der Tennis Base in verschiedenen Positionen und meine aktuelle Position bezeichnet sich Leiter Leistungssport Zentral.
Oh, das klingt auf jeden Fall verantwortungsvoll.
Ja, das ist natürlich, die Begriffe werden, ich bin ja noch froh, dass wir einen deutschen Begriff haben. Normalerweise ist ja alles schon amerikanisiert oder englisch zumindest, aber wir haben deutsche Begriffe und im Endeffekt ist meine Aufgabe für alle Spieler zuständig sein, die hier in der Tennisbase trainieren.
Okay, wunderbar. Da werden wir noch sehr im Detail auch drauf zu sprechen kommen. Aber wie es inzwischen schon fast ein wenig Tradition ist, möchten wir starten und uns ein wenig mit den Nachrichten aus der Welt des Tennis beschäftigen, die gerade akut sind. Und um meine Vorrede ein wenig ad absurdum zu führen, beschäftigen wir uns zunächst mit dem Thema, das schon ein bisschen her ist, aber natürlich so groß war, dass es immer noch nachhallt. Und zwar mit der Goldmedaille von Alexander Zverev. Ich nehme an, Lars, dass du es verfolgt hast.
Ja, klar. Ich denke, wie alle tennisaffinen Menschen in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum habe ich das auch verfolgt und habe mich natürlich auch sehr gefreut, dass Sascha die Goldmedaille gewonnen hat. Und ich denke, dass es dem deutschen Sport und auch speziell im Tennissport hoffentlich einen kleinen Schub gibt.
Die Frage, die da immer ein bisschen dahinter steht, ist ja nach der Wertigkeit. Wie würdest du die Olympischen Spiele vielleicht auch natürlich dann das Gold von Alexander speziell einordnen?
Ja, man merkt natürlich, was so eine Stahlkraft, so eine große Kraft, so eine Goldmedaille mit sich bringt. Auf einmal sind die Medien wieder da. Man hat gesehen, wer das Finale gesehen hat, das ganze DOSB, glaube ich, die ganzen Funktionäre waren anwesend. Da sieht man auch, was Tennis für einen Stellenwert im Sport dann hat. Und wenn man dann halt die Chance hat, die Medaille zu gewinnen, so wie Sascha, und es dann auch schafft, ist es, glaube ich, ein unglaublich großer Erfolg. Und ich würde ihn auf so ein gleiches Level wie einen Grand Slam-Sieg heben.
Aus seiner Sicht dann aber schon der größte Erfolg bis jetzt seiner Karriere. Er hat ja schon große Erfolge eingefahren, sei es mit der ATP-Weltmeisterschaft oder auch diverse Masters-Titel, muss man inzwischen schon sagen. Aber würdest du auch sagen, das ist sein größter Erfolg bis jetzt gewesen?
Ja, gerade dadurch, dass durch den Tonus, ne, das ist eine Chance, die man nur alle 4 Jahre kriegt. Das ist halt was unglaublich Besonderes. Man sieht, wie wichtig es auch im Djokovic war, da diesen Golden Slam zu holen, wie Steffi ihn geholt hat. Ich bin nicht ganz unglücklich, dass Steffi die Letzte ist, die ihn hat. Auch, dass es auf Kosten von Sascha gegangen ist, dass er die Medaille geholt hat. Darum hat es für mich persönlich einen Riesenstellenwert.
Ja, ich persönlich kann auch kurz noch sagen, ich habe den Sascha empfangen am Flughafen in München, nicht alleine, muss ich natürlich zugestehen, sondern mit diversen Fans, und Mischa Zverev war auch dabei, Sabine Lisicki hat sich noch spontan dort sehen lassen, und dort hat man auch gemerkt, welchen Stellenwert doch die Medaille hat. Ich meine, ich glaube, er ist so kurz nach 11 dann aus dem Terminal 2 rausgelaufen, und da waren immer noch 200 Fans und auch sehr, sehr viele kleine Fans, und die Autogrammrunde, glaube ich, allein fast eine Stunde gedauert, die war dann irgendwie um 12:30 zu Ende. Also ich glaube, für das deutsche Tennis ist es schon auch wieder mal auf jeden Fall sehr positiv gewesen.
Ja, da sieht man natürlich auch, ne? Ich glaube, jetzt ohne jetzt die Weltmeisterschaft damals zu niedrig zu bewerten, das ist auch ein Riesenerfolg, aber ich weiß nicht, wie viele Leute ihn da am Flughafen empfangen haben, einfach nur mal den Stellenwert einzuordnen.
Glaube ich auch. Ich glaube auch immer, dass es nicht unentscheidend ist, ob man es auch jeder auf Nicht-Tennis-Hardcore-Fans sehen kann. Dadurch, dass es auch morgens um 11 in der ARD lief, war, glaube ich, fast die beste Quote von allen olympischen Wettbewerben. Wahrscheinlich vergesse ich wieder 1-2, aber ich habe zumindest gelesen, dass es eine sehr, sehr gute Quote für Olympia gewesen ist seit Finale. Und wenn natürlich das ATP-Finale auf Sky läuft, dann ist natürlich zumindest allein schon von der Menge her nicht so viele Zuschauer, die einschalten können.
Ja, Tennis funktioniert, ne? Wir sind natürlich extrem verwöhnt, und in Deutschland funktioniert es natürlich meistens nur, wenn dann einer im Finale ist. Ich weiß jetzt nicht, wie die Einschaltquoten in der zweiten Runde oder in der dritten Runde waren, aber klar, wenn wir Richtung Erfolg gehen, dann ist Tennis Deutschland oder Sport Deutschland steht dann auch hinter Tennis, und es ist einfach schön zu sehen, dass das so geklappt hat.
Wie ich schon anfangs gesagt habe, ist es ja ein wenig her. Also die Welt und auch der Tennisball hat sich seitdem ein bisschen weiter gedreht. Die US Open Vorbereitung, die Hardplatz-Tour hat begonnen in Washington mit einem Sieger, Jannik Sinner, wo ich glaube auch wir gestern die Überschrift gemacht haben in der Zeitung. Kannst du mir gleich sagen, ob es gut oder schlecht war. Ich glaube, Sinners Talentbeweis oder, glaube ich, in irgendeiner Richtung haben wir die Überschrift gewählt. Legt er jetzt richtig los? Oder hat er schon losgelegt?
Ja, also ich würde sagen, er hat schon losgelegt. Ja, Jannik Sinner ist ein unglaublich spannender Spieler. Nicht nur, weil er auch deutschsprachig ist, sondern einfach, weil er einen ganz, ganz spannenden Weg gewählt hat. Ein bisschen anders als viele andere Jugendlichen. Jannik hat natürlich in der Jugend auch gewisse Turniere gespielt, aber verhältnismäßig wenig, und hat sich ein sehr gutes Umfeld geschaffen mit Riccardo Piatti in seinem Tennis-Center und hat da Grundstein gelegt, ne, und hat wirklich sich Zeit gelassen mit seiner Entwicklung, hat das ein bisschen anders gemacht als andere Leute, und man sieht, dass dieser Weg auch sehr, sehr gut funktionieren kann und erfolgreich ist, und für uns auch immer wieder gut zu sehen, dass es nicht nur diesen einen Weg gibt, sondern auch verschiedene Wege. Und ich finde den Weg, den er gewählt hat, sehr, sehr romantisch und schön, dass man sagt, okay, man überlegt sich, wo fühle ich mich gut aufgehoben, wo vertraue ich jemandem oder vertraue ich einem Trainer, mit dem Piatti oder im Team, mit der Academy, die er hat, und lass die mal machen, so ein bisschen übertrieben. Und wird jetzt da voll belohnt für diesen Weg, den er gegangen ist. Ich freue mich sehr für ihn. Ich kenne ihn jetzt persönlich nicht so gut, nur vom Hallo sagen, so, und finde ich schon toll, wie er den Weg geht, und bin sicher, dass es nicht das Ende ist.
Wenn man auf der Suche nach seinen Stärken oder nach seinen herausragenden Stärken ist, zumindest geht das mir so, ist es gar nicht so einfach, das sofort zu beziffern. Ich als Halbexperte würde den Vollexperten gerne fragen. Also nach meiner Einschätzung hat er jetzt nicht, dass man sagen kann, die Vorhand oder der Aufschlag ist so seine absolute Stärke. Von außen wirkt es für mich so, als sei sozusagen eher sein Kopf dem Alter seine große Stärke, dass er eine mentale Reife, eine mentale Stärke hat, die für einen Spieler in seinem Alter ungewöhnlich ist. Oder siehst du noch andere herausragende Stärken bei ihm?
Das ist sicherlich eine Stärke, ne? Wenn du in dem Alter schon so abgebrüht und ruhig, sag ich mal, deinen Stiefel übertrieben runterspielen kannst, ist das eine Stärke. Aber da sieht man wieder, wie die Fernsehbilder so ein bisschen täuschen. Wenn man Jannik live sieht, dann merkt man schon, da ist ein richtiger Bums dahinter, ja? Wenn der Vorhand oder Rückhand schlägt. Ich kann mich, glaube ich, erinnern, letztes Jahr im September gegen Nadal in Paris, Viertelfinale oder letzte 16, ich nicht festlegen, wie er da gespielt hat, bei, glaube ich, sehr, sehr kalten Temperaturen, und da hat er den Ball so beschleunigt und hat so eine Wucht in seinen Schlägen, die manchmal durch den Fernseher, glaube ich, nicht so rüberkommt. Und wenn man das dann live sieht, dann ist das schon sehr, sehr mächtig, was da bei den Grundschlägen rauskommt.
Das Phänomen beobachtet man ja öfters. Mir fällt das ja auch oft immer wieder auf, deswegen kann ich auch jeden dann immer herzlich einladen, zum Beispiel sich so live so ein Turnier wie die BMW Open anzugucken, weil auch oft der Winkel aus dem Fernsehen, wenn man von oben die Kamera drauf hält, dann hat man einen guten Überblick, kann sozusagen den Spielaufbau gut verfolgen, aber die Geschwindigkeit, die sozusagen, die da, mit dem die Profis, sei es beim Aufschlag oder auch beim normalen Grundschlägen agieren, einfach von der Fernsehkamera schlecht einzufangen ist.
Ist genauso wie du sagst, das merkt man dann selbst, wenn ich mal mit den guten Jungs spiele, merke ich erstmal, wie hart das ist, ne, und wie wenig Zeit man hat. Und das im Fernsehen sieht das immer so aus, so einfach, ne. Ich denke an Roger speziell, ne, wenn man da sagt, der macht das so nebenher, aber Pustekuchen ist da, ja. Das ist brutal, gerade bei den Herren, was für ein Level da gespielt wird. Und die Geschwindigkeit ist so hoch, dass man sich das eigentlich gar nicht vorstellen kann, wenn man es nicht live sieht.
Wo könnte aus deiner Einschätzung heraus die Reise von Jannik Sinner enden? Es gibt Experten, die ihn klar als kommende Nummer 1 titulieren. Andere sind noch ein bisschen vorsichtiger, sagen Top 5 ist aber auch auf jeden Fall bei seinem Potenzial nicht Pflicht, aber er kann es sicherlich schaffen. Oder ist das, kann man nach ganz oben keine Prognose treffen?
Ja, also ich sag mal so, der Kuchen, der jetzt gegessen wird, der ist irgendwann fertig, ne? Irgendwann werden die Jungs, die da sich gerade die Grand Slam Titel aufteilen, werden irgendwann aufhören und dann werden ganz viele hungrige Spieler kommen und sagen, jetzt gibt's einen neuen großen Kuchen und dann gucken wir mal, wer den größten Teil davon abkriegt, ja? Und Jannik ist da sicherlich einer davon, der da drum mitspielt um den Stück vom Kuchen, aber ein Tsitsipas wird auch weiterspielen, ein Thiem wird weiterspielen, ein Sascha wird weiterspielen, ein Berrettini wird weiterspielen. Dazu kommen noch Leute, die jünger sind, wie der Sinner mit dem Musetti, mit dem Alcaraz, die wir jetzt gerade merken, die unglaublich stark sind. Ich glaube, die Kanadier mit Shapovalov, Auger, Alizem werden auch nicht weggehen. Also da haben wir schon genügend Leute, ein Rublev, ein Medvedev. Das sind also, es gibt schon einige, die dann wirklich darum mitspielen können und ja, der Sinner gehört sicherlich dazu, aber die anderen werden auch nicht schlechter werden.
Ist denn der oft beschworene Generationswechsel vollzogen oder erleben wir ihn gerade noch?
Ja, wir sind mittendrin, ne, würde ich sagen. Ne? Man sieht, dass Djokovic doch gefühlt eigentlich unantastbar war bis zu der Niederlage gegen Sascha jetzt bei Olympia, hat man schon das Gefühl gehabt, bei großen Turnieren ist er eigentlich nicht zu schlagen und ich würde ihn immer noch als großen Favoriten in New York sehen und solange er körperlich das hält oder halten kann, ja, es ist erstaunlich, wie lange er das schon auf dem Level hält oder jetzt auch wieder zeigt, dass er praktisch vor dem Golden Slam war, das hätte ich ihm auch nicht zugetraut. Ja, man denkt immer, okay, jetzt irgendwann ist es eigentlich vorbei, ja, aber irgendwie schaffen die Jungs es dann doch noch, immer noch ein Jahr ranzuhängen. Ich glaube, die endgültige Wachablösung wird erst kommen, wenn die drei wirklich weg sind.
Okay. Lars, wir wollen aber natürlich auch nicht nur über die Top 3, Top 5 der Welt reden, sondern auch sehr, sehr gerne über deinen Arbeitsalltag, wie du sozusagen zu deinem Arbeitsalltag gekommen bist. Du hast dich ja eben auch schon vorgestellt. Was du ein wenig vergessen hast, war natürlich deine eigene Profizeit, die du ja über sehr, sehr, sehr viele Jahre verbracht hast. War es für dich dann ein natürlicher Vorgang, dass du aus dem eigenen Profi-Dasein ins Trainergeschäft wechselst?
Ja und nein. Ja, es ist so, dass ich normal aufs Gymnasium gegangen bin, wie viele andere auch. Und mein Vater hatte damals, der ist jetzt in Pension, hatte eine große Bauingenieurfirma und hat mir natürlich nahegelegt, dass das auch gerne zu übernehmen, dass das praktisch in der Familie bleibt. Und ich habe aber da nicht so viel Lust drauf gehabt, ja, einfach weil ich gesehen habe, mit was für einem Aufwand und mit wie viel Stress das verbunden ist im Bauwesen. Und gut, das war Ende der 80er, Anfang der 90er, als ich so ein bisschen denken konnte. Und dann habe ich das gemerkt und da habe ich eigentlich wenig Lust drauf gehabt. Mein Vater hat das nicht so gefallen, aber auf der anderen Seite hat er auch meine Tenniskarriere dann sehr unterstützt. Oder meine Eltern beide, nicht nur mein Vater, klar, beide. Und so bin ich dann beim Tennis hängen geblieben und bin im Nachhinein sehr froh, dass ich beim Tennis hängen geblieben bin und habe dann eine ordentliche Karriere gemacht, die durchschnittlich gut ist, sage ich jetzt mal so, würde ich das einordnen wie so ein bisschen so ein Zweitliga-Fußballspieler in die Richtung und habe dann in meiner aktiven Zeit noch den B-Trainerschein gemacht beim Deutschen Tennisbund, die eine Sonderausbildung hatten für Spieler, die eine gewisse Spielstärke haben und habe den aber so nebenbei mitgenommen und wusste noch gar nicht, was ich da so richtig damit anfange. Und dann habe ich 2008 ein interessantes Angebot gekriegt, das ich 2007 schon mal hatte, dann noch abgelehnt hatte, mit dem Schweizer Robin Rossard, ehemaliger Ordensportsieger, ein ganz spannendes Projekt gewesen. Und so bin ich dann praktisch in die Trainerkarriere reingeschlittert und hat mir von Anfang an sehr viel Spaß gemacht, habe natürlich auch viel Glück gehabt, weil ich sehr, sehr schnell sehr viel, relativ viel Erfolg hatte in dem Job. Und ja, jetzt sitze ich hier und für den Podcast mit dir.
Im Vorgespräch habe ich schon gemerkt, dass der Lars da ein wenig zum Understatement neigt, was seine eigene Tenniskarriere angeht, zumindest auch, wenn man es mit meiner Karriere vergleicht. Ich habe verzweifelt versucht, mal einen Weltranglistenpunkt zu sammeln, das mir dann irgendwann mal glücklicherweise gelungen ist, aber war natürlich weit, weit weg von den Sphären, in der Lars dann im Einzel und im Doppel in der Weltrangliste unterwegs gewesen ist. Ich glaube, du standst immer um die 200-300, war sozusagen deine...
Ja, knapp, im Einzel war es, glaube ich, knapp 250 und im Doppel knapp 150, irgendwie so plus minus 10 Plätze.
Ist das aus deiner Sicht eine Voraussetzung, um erfolgreich ein guter Tennistrainer zu sein, oder kann es auch jemand, der noch schlechter ist als ich, schaffen, ein guter Tennistrainer zu werden?
Ja, auch das beantworte ich mit Ja und Nein. Ja, da es leider diesen Königsweg oder zum Glück diesen Königsweg, je nachdem, wie man das interpretiert, nicht gibt, ist es keine grundsätzliche Voraussetzung. Ich denke, es hilft sicherlich in einigen Situationen, gerade was Erfahrungen angeht. Aber es gibt genügend Beispiele. Ich denke an Günter Bresnik in Österreich, Nick Politeri in Amerika, in Deutschland mit Jan de Witt, der sicherlich auch ordentlich Tennis gespielt hat, ne, aber jetzt sicherlich auch keine so erfolgreiche Karriere hatte, haben wir auch viele Trainer, die jetzt nicht unglaublich gut Tennis gespielt haben. Dann gibt es natürlich wieder Trainer, die diese Star-Trainer, sage ich jetzt mal so, sind, wie Ivan Isevic, Edberg und so weiter, die unglaublich viel Erfolg hatten mit den Spitzenleuten. Also da gibt es auch wieder nicht den Königsweg. Das ist ähnlich wie im Fußball. Da gibt es Trainer, die haben unglaublich viel Erfolg gehabt. Und dann gibt es auch Trainer, die nicht so viel Erfolg hatten, aus verschiedenen Gründen, und trotzdem Top-Trainer geworden sind.
Manchmal frage ich mich, wenn jemand nie in der Wettkampfsituation gewesen ist. Also kann auch das Niveau auch unterschiedlich gewesen sein, aber wer nie bei 5-5, 30 beide irgendwie aufschlagen musste, ist doch dann dem Spieler aber nicht so einfach zu vermitteln, oder?
Ja, das kommt immer auf die Beziehung an, die dann entstanden ist. Ne? Was hat man für einen Spieler, inwieweit ist der selbstverantwortlich, weil der Spieler muss ja dann diese Entscheidung dann trotzdem treffen bei 5-5, 30 beide. Und da kannst du, glaube ich, noch so einen guten Trainer oben sitzen haben, wenn du dann die Entscheidung unten am Platz nicht selber triffst, dann wird es in die Hose gehen. Ja, und klar kann das helfen und hilft vielleicht auch, aber auch nicht zwangsläufig, ja.
Wenn man normalerweise an einen Tennistrainer denkt, dann denkt man ja an jemanden, der einen Spieler ein Jahr lang auf der Tour begleitet, zu den einzelnen Stationen mitreist und das Training vor Ort regelt und mit dem sich auf den nächsten Gegner einstellt. Du hast deine Aufgabe kurz umrissen. Bei dir ist zumindest mein Eindruck von außen, dass du jetzt nicht mehr so einen Spieler konkret betreust, sondern dass du hier das Besondere auch ist, dass du viele Profis um dich herum scharfst und dich um die parallel kümmerst.
Ja, es sind dann nur gar nicht die Profis. Ne? Nachdem ich den Jugendbereich auch komplett übernommen habe, ist es eigentlich so, dass sobald jetzt ein Spieler oder eine Spielerin praktisch die Tennisbase betritt und sagt, das ist mein Trainingsmittelpunkt, dann ist der praktisch läuft er unter meine Obhut oder sie läuft unter meine Obhut, je nachdem. Und das geht dann hoch bis zu den erwachsenen Spielern, bis zu den Profis, ob sie jetzt Damen oder Herren sind, ist dann egal. Das heißt, jeder Spieler, der hier reinkommt, der läuft praktisch unter mir in der Organisationsstruktur zumindest. Das ist der große Unterschied zu früher, wo ich Zuständigkeiten für einzelne Spieler oder mehrere hatte und mit denen dann auch größtenteils auf den Turnieren war. Ne? Dann damals war ich, sag ich mal, zwischen 30 und 40 Wochen im Jahr unterwegs. Jetzt bin ich vielleicht noch zwischen 5 und 10 Wochen im Jahr unterwegs. Und das ist ein großer Unterschied. Meine Aufgabe ist im Endeffekt, die Trainer auszubilden, die Spieler auszubilden, da zu gucken, dass die Trainingssteuerung, die Belastungssteuerung passt und gucke, dass wir da gute Teams bilden und in einzelnen Fällen helfe ich natürlich auch mit.
Lass mich raten, ich kann mir zumindest vorstellen, dass manchmal, wer so lange selber auch auf dem Platz gestanden hat, es auch ab und zu noch vermisst oder manchmal dir vielleicht wünschen würdest, noch wieder mehr auf dem Platz zu stehen als Trainer?
Ja, gibt sicherlich Wochen, wo ich's, sage ich ganz offen, mich richtig ankotzt, so viel im Büro zu sein. Ne? Wer mich auch kennt, weiß, dass ich einen unglaublich großen Bewegungsdrang selber habe. Und mir macht es auch Spaß, ne, das zu fühlen, ne, zu sagen, okay, wie weit ist denn der Spieler oder wie fühlt sich das an, gegen den Spieler zu spielen oder auch das Training selber zu organisieren, auf dem Platz einfach zu machen. Da bin ich schon eher ein Praktiker. Aber das andere hat auch ganz tolle Seiten, die ich überhaupt nicht kannte vorher. Und da lerne ich eigentlich jeden Tag hinzu, was Sportpolitik und Organisationspolitik, sage ich jetzt mal, bedeutet. Da ist es sicherlich ein Neuland für mich, weil als Selbstständiger konnte ich immer früher alles machen, wie ich wollte. Und selbst hier im Profibereich ist es doch relativ klar, was passiert. Und gerade jetzt im Jugendbereich, in so einem großen Fachverband wie im Bayerischen Tennisbund, ist es halt dann extrem viele Sachen, die dann dazukommen, extrem viele Geschäftsbereiche. Man denkt ja immer nur, wir sind hier beim BTV nur Leistungsförderung, aber wir haben unglaublich viele Mitglieder und dann eine Trainerausbildung und es gibt unglaublich viele Sachen, die einfach zu so einem Tennisverband dazugehören und gerade in Bayern, der so groß ist, gibt es da unglaublich viele Sachen, die spannend sind und ich lerne da jeden Tag dazu.
Und von vielen Ex-Profis oder auch noch aktiven Profis hört man ja immer wieder, wurde mir zumindest immer wieder auch erzählt, dass die Reisen über die Jahre wirklich eine der größten Herausforderungen sind, die man zu bewältigen hat, dass man das ständig aus dem Koffer leben, über die Zeitzonen zu fliegen und dass man natürlich, kann ich mir zumindest vorstellen, irgendwann auch diesen Herausforderungen ein bisschen mürbe wird.
Ja und nein, ne? Es ist auch ein unglaubliches Privileg gewesen. Ich sehe das als ein Riesenprivileg an, dass ich sagen kann, ich war, weiß nicht, 15 Mal in New York und, weiß nicht, 15 Mal in Melbourne. Das können ganz, ganz wenige Menschen auf der Welt sagen, dass sie das in ihrem Steckbrief so drinstehen haben. Und da bin ich unglaublich stolz drauf, dass ich diese Chance hatte, als Spieler und als Trainer, das mitzuerleben. Ja, klar ist es dann auch nach 15 Jahren dann mal nicht mehr so einfach vielleicht, ja, aber auf der anderen Seite hat das irgendwas mit Eigenmotivation zu tun und die hatte ich immer gehabt und jetzt ist es halt anders und da habe ich auch eine Eigenmotivation für und klar ist es auch schön, dass ich jetzt mal München kennenlerne, obwohl ich jetzt schon seit 12 Jahren hier in der Stadt bin und aber eigentlich erst die letzten 3 Jahre so die Stadt mal kennengelernt habe, weil ich halt einfach mal hier bin, ja.
Du bist ja selber auch noch gemeldet für die Herren 30 Bundesliga beim MTC Iphitos. Kommst du da noch zum Spielen oder ist das auch immer weniger der Aufgabe geschuldet?
Ja, natürlich. Als ich viel gereist bin, war es weniger. Ich habe es aber irgendwie immer, glaube ich, geschafft, über die letzten 10 Jahre immer ein paar Spiele zu machen. Dieses Jahr habe ich auch 3 Spiele gemacht. Aber ich merke halt auch, dass ich nicht jünger werde. Ne? Ich könnte jetzt schon bei den 40ern mitspielen und die Vorbereitung auf so eine Saison, das hört sich jetzt ein bisschen an, wird auch immer schwieriger, weil natürlich ist es ein großer Unterschied, ob man ein Training gibt oder ob man für sich selber spielt. Das ist einfach ein Riesenunterschied und die Belastungsstruktur, die kann man einfach nicht im Training abbilden, ja, die dann im Match passiert, so wie du es gesagt hast. Man ist dann halt doch auch angespannt und will dann doch eine ordentliche Leistung bringen. Das ist zumindest der Anspruch, den ich an mich selber habe. Mir macht es Spaß, wir haben eine tolle Truppe da, die ist seit vielen Jahren ähnlich gleich. Klar ändern sich mal 1, 2 Spieler, aber das macht Spaß, da abends mit den Jungs da noch ein Bier zu trinken und die jedes Jahr eigentlich zu sehen und mal schauen, wie lange ich das noch schaffe.
Ist ja auch manchmal nicht so einfach, das eigene Leistungsvermögen dann, das etwas Gesunkene zu akzeptieren. Ich habe da mal ein Interview lange gesehen von Michael Stich, der lange, glaube ich, nicht gespielt hat danach und offensichtlich teilweise den Schläger gar nicht mehr angefasst hat, weil er sein Argument war, dass er weiß, wie gut er mal gespielt hat und es nicht so richtig, ich sag mal, gebacken bekommt, dann auf einmal sich auf dem Niveau spielen zu sehen. Ich meine, dein Ich vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, würde ich heute wahrscheinlich auch relativ glatt schlagen. Ist das auch was, oder andersrum gefragt, damit hast du keine Probleme?
Doch, habe ich auch Probleme mit, ja. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich damit auch Probleme. Das ist natürlich auch lustig, weil man hat natürlich einen Anspruch an sich selber, das ist ganz klar. Und die Akzeptanz dann zu sagen, okay, du musst den einfach runterschrauben, weil es halt einfach so ist, ist halt einfach schwierig. Aber gehört auch einfach dazu, ist auch ein Prozess für mich, der spannend ist, ne, weil das auch irgendwas mit mentaler Stärke oder Schwäche in dem Moment zu tun hat. darum tue ich mir das auch in gewisser Art und Weise an, um einfach zu sehen, okay, wie gehe ich denn damit um, ne? Wenn ich so eine große Klappe habe und den Spielern immer sage, mach mal so und dann merke ich halt selber mal, wie schwierig das auf dem Platz ist, dann Entscheidungen zu treffen, die dann schnell zu treffen und dann noch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und bei mir ist eh schon alles ein bisschen langsamer in der Bewegung, wirst du wahrscheinlich auch kennen.
Ja, und dann geht's. Wir beide sind schon, glaube ich, sogar ein Jahrgang.
Ja, und das heißt, ja, das ist immer ganz spannend, das selber zu fühlen. Das ist auch ein Grund, warum ich das mache, klar.
Ist denn, wenn du das mit deiner aktiven Zeit noch vergleichst, die Bedeutung eines Trainers gestiegen oder gesunken oder gleich?
Ja, auch eine interessante Frage. Ich denke, grundsätzlich ist die Bedeutung des Umfeldes, so beschreibe ich es mal lieber, ist größer geworden, weil es halt einfach doch einen großen Einfluss hat auf die Leistung des Spielers. Und wir sehen auch ganz große Unterschiede in der Umfeldbildung, sage ich jetzt mal so, sei es im Jugendbereich, sei es Eltern sind ja oft die ersten Leute, die helfen, dann kommen Trainer dazu, dann kommt ein Athletiktrainer dazu, dann kommt vielleicht irgendwann noch ein Mentaltrainer, ein Arzt, ein Physiotherapeut dazu, je nachdem, das ist auch sehr individuell, wie man sich da aufstellt. Man sieht auch große Unterschiede bei den Damen wie bei den Herren, aber wenn man die Pyramide mal nach zusammenfasst, am Ende sieht man doch, dass die Top-Leute eigentlich alle ein sehr, sehr gutes Umfeld haben und dementsprechend ist auch die Wertigkeit des Trainers, denke ich, gestiegen.
Natürlich der perfekte Zeitpunkt, schamlose Selbstwerbung für mein Buch zu machen, dass die Starmacher heißt und sich genau mit dem Thema beschäftigt, mit den Leuten, die hinter den großen Stars stehen und meiner Tennisleidenschaft geschuldet, ist da natürlich auch einige Tennis-Starmacher vorkommen, wie zum Beispiel Gebhard Kritsch, der sehr lange mit Novak Djokovic um die Welt gereist ist, der Physio und ich glaube, der hat sich auch Berater, kann man wirklich auch sagen, auch ein Berater von Djokovic gewesen ist. Er hat mir damals berichtet, dass er natürlich sehr, sehr erstaunt gewesen ist, wirklich wie professionell jemand wie Djokovic arbeitet und als dann Boris Becker dazugekommen ist, Boris auch erstaunt war, wie was es heute bedeutet, Tennisprofi zu sein, natürlich auf einem absoluten High-Level wie Novak und meine Boris hätte immer gesagt, bei uns gab es eine Massage und ein paar Nudeln und da haben wir gedacht, wir hätten die Regeneration hinter uns gebracht. Gilt das auch schon heute für das vorherige Level, dass ich sage ich mal auch, so wie du damals, so Spieler, um die Weltranglistenpositionen auch schon so einen extrem hohen Aufwand betreiben müssen?
Das ist wieder individuell. Man sieht dahin, dass der Aufwand höher geht. Ne? Wenn wir jetzt überlegen, wie wir hier das Tennisbase praktisch umgebaut haben, was da für Wertigkeiten sind, natürlich ist der Tennisplatz immer noch am Ende das Wichtigste, klar. Aber wir haben eine Physiotherapiepraxis da, der Arzt sitzt direkt daneben. Wir haben einen ganz großen Athletikbereich, der vorher ganz klein war. Ja, unser Trainerbüro, was jetzt das Trainerbüro ist, war früher unser Athletikbereich. Da kann man sich ungefähr vorstellen, wie klein das war. Und jetzt haben wir eine riesen Sporthalle, plus ein großes Gym, plus ein Outdoor-Bereich. Und die Wege sind einfach kürzer. Und es ist in ganz vielen Meetings, die wir haben, geht es um Regeneration, Verletzungsprophylaxe, was für Tests machen wir, wenn die Spieler ankommen. Also ich habe nie einen Test gemacht, ja, und habe geguckt, wo bei mir was schief steht, ja. Und Boris wird wahrscheinlich noch weniger gemacht haben, ne? Der ist ja noch ein bisschen älter als ich. Ja, das hat schon viel größere Wertigkeit bekommen, dieses ganze Umfeld auch. Der Körper wird wesentlich besser, sage ich es mal, trainiert. Als es früher der Fall war, Ernährung ist eine viel größere Baustelle als früher. Ja, ich habe auch früher nur Nudeln gegessen, ja, und mittlerweile, klar gibt's Leute, die Nudeln essen, aber es ist halt nicht mehr Priority 1, ja, und da sieht man einfach, wie sich der Sport, ich glaube, das ist in anderen Sportarten wahrscheinlich ähnlich, entwickelt hat und ich denke, dass es auch noch nicht das Ende ist.
Und haben das die jungen Spieler, die jungen Profis schon aufgenommen? Ich denke dann jetzt auch ein bisschen an die ganz Jungen, so sagen wir um die Gang, um Max Rehberg zum Beispiel. Kommen die schon mit so einer Einstellung hier an, dass das für die klar ist, dass es diese Anführungszeichen Opfer bedarf? Oder müsst ihr denen auch noch immer wieder beibringen, wie das Profileben wirklich auszusehen hat?
Auch da gibt's große Unterschiede. Wenn ich jetzt mal gerade, wenn man die beiden Besten von uns jetzt gerade sieht, ich glaube, Max steht knapp 35, der Philipp Flori steht knapp 45. Da haben wir zwei Spieler, die 10 Plätze auseinanderstehen in der Jugendwertungsliste, ist aber ganz unterschiedlich. Der Philipp ist da unglaublich strukturiert und macht das alles schon sehr, sehr, sehr gut. Und Max macht das vielleicht noch nicht so gut. Da gibt es auch Leute, die dann mehr Lust drauf haben und weniger Lust drauf haben, sage ich jetzt mal so. Und die Leute, die weniger Lust drauf haben, die werden das dann halt irgendwann spüren, wenn sie das nicht machen. Spätestens, wenn sie dann mit den großen Fischen schwimmen wollen, sage ich jetzt mal so. Und Max muss da sicherlich lernen, dass es eine gewisse Seite gibt, die außerhalb des Tennisplatzes ist, die genauso wichtig ist oder vielleicht nicht genauso, aber halt auch einen hohen Stellenwert hat. Auf der anderen Seite hat er eine gewisse Lockerheit, die dem Philipp manchmal fehlt. Das ist immer eine Balance, mit der man auch spielen muss. Da gibt es auch ganz Unterschiede, wie man mit den die Spiele anpacken muss. Und ja, Philipp bräuchte vielleicht eine gewisse Art von Lockerheit mehr und Max bräuchte halt vielleicht ein bisschen mehr Struktur und Klarheit da.
Das ist dann auch schnell wirklich eine große Diskussion, was die Talent- und Nachwuchsförderung angeht. Das kann man ja auch über die Sportarten spannen. Das Thema, wenn ich dann an die Nachwuchsleistungszentren im Fußball denke, die ja auch hervorragende Infrastruktur bietet und hervorragende Ausbildungsmöglichkeiten, wo aber auch natürlich auch geschuldet den Resultaten der Nationalmannschaft bei den letzten Turnieren auch immer wieder Diskussion aufkommt, ob sie nicht zu sehr da in ein Korsett gepresst werden und ein bisschen so die Persönlichkeit dabei auf der Strecke bleibt. Beim Fußball ist es immer der Straßenfußballer, der dann beklagt wird, dass man den nicht mehr so findet. Beim Tennis habe ich manchmal das Gefühl, dass man beklagt, dass so dieser Gambler, dieser Spieler, der so natürlich einfach auf den Platz geht und sich mal, um salopp zu sagen, nicht scheißt, dass der so ein bisschen verloren geht und man das Gefühl hat, dass es manchmal fast schon zu tick professionell auch die jungen Spieler auf dem Platz agieren.
Ja, ist eine ganz lustige Story. Wir hatten irgendwann mal ein Trainingslager und hat Ralf Apfel, da habe ich immer gesagt, ja, machen wir Zimmerkontrolle, irgendwie abends, keine Ahnung, was, sage ich jetzt mal, in meiner Zeit dringend notwendig gewesen wäre, als ich in dem Alter war. Und da habe ich zum Ralf gesagt, ja, machen wir Zimmerkontrolle. Da hat er gesagt, nee, brauchen wir nicht mehr machen, die Kinder, die machen keinen Scheiß mehr, so übertrieben, ne? Und ja, manchmal würde ich mir auch wünschen, dass manchmal ein bisschen Scheiß passiert, ne? Und dass die ein bisschen frecher sind. Auch das ist wieder eine Balance, die man finden muss und wo jeder unterschiedlich ist. Da gibt's halt den Königsweg nicht. Und klar, auch im Fußball ist es eine gewisse wellenförmige Bewegung, ne? Weil die anderen Nationen schlafen ja auch nicht, ne? Da sind ja jetzt auch keine Hobbyspieler dabei, die da bei der EM oder bei der WM mitspielen, ne? Und eine Mannschaft, die in Italien, die werden auch wissen, was sie machen. Das wird kein Zufall gewesen sein, dass die Europameister werden. Und das ist immer ein bisschen so wie in der Bundesliga, sage ich jetzt mal, wo es 4 oder 5 Champions League Plätze gibt und aber 8, 9 Mannschaften darum spielen, da werden halt am Ende vom Jahr werden halt 4 das nicht schaffen, ja. Das ist ganz logisch. Genauso wie es halt auch nur 10 Plätze in den ersten 10 der Weltrangliste gibt, ne, und mehrere Leute da rumspielen. Darum ist es halt immer so eine Sache, ja, klar, das fehlt, aber es gibt halt auch immer wellenförmige Bewegungen und Deutschland ist auch gerade im Fußball ein Land gewesen, das eigentlich sehr, sehr verwöhnt ist, ne, durch sehr, sehr viel Erfolg. Aber auch das wird wieder zurückkommen. Und das ist ähnlich wie im Tennis, wo dann, ähnlich wie im Fußball, die Italiener jetzt alle hochgejubelt werden. Aber die waren auch jahrelang richtig scheiße im Fußball wie im Tennis. Ja.
Und das geht ja auch wirklich extrem schnell. Du bist ja dann in beiden Richtungen auch Leidtragender dieser Diskussionen. Ich erinnere mich noch, Anfang des Jahres, erstes Grand Slam Turnier Australian Open, bei den Damen, glaube ich, alle ausgeschieden, ich glaube, alle in der ersten Runde. Ich glaube, keiner hat die zweite Runde erreicht. Alexander Zverev nicht das erreicht, was man sich erhofft hatte. Tennis Deutschland lag gefühlt am Boden. Es ist so schlimm wie seit 30 Jahren nicht mehr. Und jetzt, ja, gutes halbes Jahr später, Angie Kerber in Wimbledon, Halbfinale hat sie geschafft, ne? Genau, Halbfinale in Wimbledon, Alexander Zverev vor die Goldmedaille in Tokio und Deutschland heilig Tennisnation. Also das ist natürlich, aber daran hast du dich wahrscheinlich gewöhnt. Also an dieses extreme Ergebnis, diese extreme Ergebnisbewertung auch der eigenen Arbeit letztlich.
Ist ja auch richtig, ne? Das ist ja natürlich das einzige Mittel, was wir haben zur Transparenz, ne? Das ist die Rangliste am Ende vom Tag. Das ist in gewisser Weise gut und in gewisser Weise schlecht, ne? Das ist halt so, ja. Das ist halt, das können wir nicht ändern, ne? Ich rege mich auch drüber auf, dass gerade in den ganz jungen Altersklassen da schon die Rangliste so eine Wertschätzung hat, so einen hohen Stellenwert hat, der meiner Meinung nach viel zu hoch ist. Klar, bei der ATP ist es wichtig, dass wir das haben und bei den Junioren, sage ich mal, in den letzten Jahrgängen auch. Aber ja, so wie ich es vorher gesagt habe, es ist eine wellenförmige Bewegung. Wir haben eigentlich das Riesenglück gehabt mit Boris, Michael und Steffi, dass wir da unglaubliche Spiele hatten, Grand Slam-Titel gewonnen hatten. Und ja, da verwöhnt man natürlich eine Nation, genauso wie man sie mit Fußball-Weltmeistertiteln verwöhnt. Und der Anspruch dann, ist es ähnlich wie bei uns, wenn wir selber Tennis spielen, entsteht halt dann in der Gesellschaft, dass das halt normal ist. Und man merkt dann halt, wenn man es nicht mehr hat, dass es halt vielleicht doch nicht ganz normal war, wie gut man dann war oder ist. Ich sehe das so, dass wir eigentlich in Deutschland immer gute Tennisspieler hatten und haben. Auch jetzt ist es so, dass es sicherlich nicht normal ist, dass eine Angie Kerber mit über 30 Halbfinale beim Grand Slam spielt. Es ist sicherlich nicht normal, dass wir eine Goldmedaille im Herren-Einzel bei den Olympischen Spielen gewinnen. Und ich bin da schon sehr dankbar, dass die Damen und Herren da die Fahne vorne hochhalten. Und klar, unsere Arbeit ist es da, irgendwie für Nachwuchs zu sorgen. Da nehme ich mich nicht raus und habe da auch kein Problem dran, gemessen zu werden, weil ich will auch, dass Arbeit bewertet wird. Und am Ende wird sie mit Ergebnissen bewertet. Das ist klar, das ist die Gesellschaft, die das vorgibt. Aber ich habe da keine Angst. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass es Jahre gibt, die besser sind und Jahre, die schlechter sind.
Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum es für euch ja keine Frage ist, dass dann die besagte Truppe um Max Rehberg auch zu den Grand Slam Turnieren der Junioren aufbricht. Oder ist das, hat man da auch Überlegungen gemacht, selbst wenn es sozusagen die Rangliste hergeben würde, dass man das auch mal keinen Sinn macht, ein Grand Slam Turnier zu spielen? Bei den US Open, glaube ich, jetzt sind sie ja auf jeden Fall dabei.
Ja, auch da gibt's wieder verschiedene Wege. Ne? Der Jannik Sinner, über den wir am Anfang gesprochen haben, ist wieder ein Paradebeispiel, dass es auch ohne das, sage ich jetzt mal, in dem Maße geht. Auf der anderen Seite denke ich trotzdem, dass es für die Jungs extrem wichtig ist, diese Erfahrung mitzunehmen, sei es jetzt in Paris, in Wimbledon und jetzt auch in New York, was kommen wird, dass sie da einfach sehen, okay, wie ist so eine Infrastruktur, wie so ein Turnier, die spielen in der zweiten Woche, wo dann nur noch meistens die letzten 16 bei den Herren und Damen mitspielen. Da sieht man die Top Damen und Herren einfach, wie sie sich auch vorbereiten, wie sie trainieren, wie sie spielen. Und normalerweise ist es auch so, dass der Kreis, der bei den Junioren, der damit spielt, ist dann auch mit einer hoher Wahrscheinlichkeit ein Kreis, der dann in 2, 3, 4, 5 Jahren auf der ATP-Tour mitspielt.
Du hattest ganz am Anfang erwähnt, dass du mit einem Schweizer Orangeball-Sieger sozusagen deine Trainerkarriere begonnen hast. Hast den Namen auch genannt. Ich muss sagen, mir hat er dann zum Beispiel jetzt danach nichts mehr gesagt. Das scheint dann aber auch nicht so eine Seltenheit zu sein, dass jemand, der Orangeball-Sieger, für die das Turnier nicht kennen, ist sozusagen das mit Abstand wichtigste Turnier der Jugend, wo man eigentlich hofft, dass ein Orangeball-Sieger durchstartet in die Profikarriere. Aber das scheint nicht sozusagen der generelle Weg zu sein.
Nein, in dem speziellen Fall ist es so, dass der Robin Rossert hieß, der Junge, oder heißt er immer noch, ja, sich dann ein Jahr später oder anderthalb Jahre später so schwer verletzt hat, dass er seine internationale Karriere aufgegeben hat. Der ist jetzt selber Trainer geworden, hat eine Akademie in der Nähe von Zürich und macht da gute Arbeit, hat da einen sehr, sehr guten, ganz kleinen. Also es ist schön zu sehen, dass der auch seinen Weg gefunden hat, aber es gibt keine Garantie. Ja, also das ist einfach brutal schwierig, das Geschäft, ja. Und manchmal ist es auch gar nicht gut, wenn man so gut ist, weil dann natürlich auch die Erwartungshaltung an den Spieler oder der Spielerin halt unglaublich hoch ist und manchmal einfach noch nicht so weit ist, weil das Tennis dann doch schon nochmal ein Unterschied ist zwischen dem Jugendbereich und dem Herrenbereich. Klar gibt es Ausnahmen, ne? Das ist sicher so. Wir hatten in Deutschland die größte Ausnahme, die mit 17 Wimbledon gewonnen hat, ja. Aber das ist einfach nicht normal, ja, das muss man ganz, ganz klar sagen, dass das nicht normal ist. Und auch das, was Sascha Zverev geleistet hat, ist nicht die Norm. Und Spieler wie Alcaraz oder Musetti oder Sinner sind auch nicht die Norm. Das sind außergewöhnliche Talente, wo es immer mal wieder über die Jahre in verschiedenen Ländern Spieler gibt, die da rauskommen. Sascha gehört da sicherlich dazu. Aber wir sehen es ja gerade in dem Jugendbereich. Die Franzosen sind jedes Jahr die Besten fast im Jugend. Schaffen es auch dann nicht ganz durchzugehen. Ich meine, Gasquet war mit 12, glaube ich, auf der L'Equipe vorne drauf und haben sie gesagt, das ist der neue König. Und ja, der hat eine unglaublich tolle Karriere gehabt, war auch nicht ganz, ganz vorne.
Profitieren auf der anderen Seite aber zum Beispiel die Profis hier auf der Base von einem Sascha Zverev, wenn ich mir jetzt Jannik Hanfmann, Daniel Mansour oder gut, Philipp Kohlschreiber ist so alt, ich glaube, der wird sich wahrscheinlich nicht mehr von viel aus der Ruhe bringen lassen, der weiß, was er zu tun hat oder so. Oder hast du das Gefühl, die tangiert es nicht, könnte ja sein, dass sie sagen, ich weiß, ich kann mit Sascha mithalten, ich bin nicht schlechter, und wenn einer jetzt so durchstartet, so weit kann ich auch nicht weg sein.
Ja, grundsätzlich, glaube ich, freut sich erstmal jeder dafür, dass der Sascha gewonnen hat. Was dann jeder individuell daraus zieht, das liegt dann wieder bei dem Sportler, ne? Was er damit macht mit dieser Information, die da praktisch zurückkommt, ne? Dass man sagt, okay, ja, Sascha, habe ich am Training schon mal einen Satz gewonnen als Beispiel. Klar, zieht das einen vielleicht hoch und den anderen vielleicht auch nicht. Vielleicht interessiert es den einen gar nicht und den anderen mehr. Aber uns als Tennis Deutschland sollte es auf jeden Fall interessieren. Ich bin froh, dass der Stellenwert sicherlich von Tennis gut ist. In der DOSB Sportbewertung, die ja im olympischen Zyklus passiert, ist das sicherlich auch kein Nachteil gewesen, so eine Goldmedaille zu haben für uns. Sage ich jetzt mal so, das hoffe ich zumindest, dass da die Förderung für uns gut aussieht in den nächsten Jahren, weil das würde dann Gesamtdeutschland im Tennis helfen.
Merkt ihr das auch, dass in den letzten Jahren der Zulauf an Tennistalenten, die gerne hinkommen würden oder auch allein über die Rückmeldung, die man aus dem Verein bekommt, dass einfach wieder mehr Kids zum Schläger greifen?
Ja, muss ich differenziert beantworten. Also es ist grundsätzlich so, dass es ja immer zwei Wege gibt, ähnlich wie es in Bayern ist, mit einer zentralen und einer dezentralen Förderung. Und das wird auch weiterhin so sein, weil ich will erstmal keinen hier zwingen, herzukommen, sondern will, dass die Spieler oder die Spielerinnen aus freien Stücken herkommen, weil sie denken, das ist das beste Leistungsbild, das ich mir abholen kann. Auf der anderen Seite ist vielleicht das beste Leistungsbild für den Athleten oder für die Athletin auch in einem Club irgendwo, ne? Sei es in Nürnberg oder Bayern ist so groß, dass Aschaffenburg zum Beispiel auch, was 400 Kilometer fast weg ist, auch zu Bayern gehört. Dass ich jetzt dem aus Aschaffenburg sage, du musst jetzt hier 400 Kilometer runterkommen, ist, sage ich es mal, in jungen Jahren schwierig. Das heißt, der oder die muss sich sein Umfeld dann natürlich dort aufbauen. Und es ist vielleicht auch gut. Wir haben auch viele sehr, sehr gute dezentrale Spieler, die halt im Clubumfeld oder in der Akademie gute Trainingsbedingungen haben und sich da sehr gut entwickeln können. In München haben wir sehr große Clubs oder in Bayernweit haben wir sehr viele große Clubs, die gute Arbeit leisten. In München ist da sicherlich Efitos mit rauszunehmen. In Aschheim wird unglaublich gute Jugendarbeit gemacht, aber genauso gibt es auch viele gute Clubs in Nürnberg, Bayreuth, in Aschaffenburg, wie wir es gesagt haben, Augsburg. Da gibt es sehr, sehr viele gute Trainer, die dort auch arbeiten und jeder Spieler muss da ungefähr sein individuelles Umfeld finden. Zum anderen ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass so schwierig die Corona-Zeit ist. Ich glaube, dem Tennissport hat es sehr geholfen, weil eigentlich das Feedback, was ich von Hobbyspielern gekriegt habe, Leuten, die Freunde von mir sind oder auch Leuten, die Tennisschulen haben, ist eigentlich durchweg positiv, dass wesentlich mehr Leute wieder Tennis spielen, dass neue Leute Tennis spielen, alte Leute wieder anfangen Tennis zu spielen, mehr Kinder anfangen Tennis zu spielen und ich glaube, die Camps sind alle voll. Manche Clubs machen Mitgliederstopp, weil es einfach zu schnell, zu voll wird. Ich glaube, wir haben jetzt in Bayern oder in Deutschland, ich weiß es glaube ich nicht, das erste Mal wieder seit Jahren Mitgliederzuwachs. Ich glaube, auch wenn er nur 2%, glaube ich, war, ist das ein tolles Zeichen, dass Tennis Deutschland wieder Tennis spielt oder Deutschland spielt wieder Tennis. Und das ist für uns alle toll.
Ich glaube, dass ich zumindest die Antwort ein bisschen raushören könnte. Trotzdem will ich nochmal sicherheitshalber nachfragen. Du bist aber schon der Meinung, dass man als Talent sich entwickeln kann, auch jenseits einer so wie hier hervorragenden Akademie. Ich meine, hier sind die Voraussetzungen perfekt. Also hier gibt es wirklich keinerlei Ausreden, der sozusagen hier landet. Aber wie du gesagt hast, manchmal ist es ja die Entfernung und die einen auch ein bisschen abhält. Bayern ist groß. Muss es so eine hervorragende Akademie sein oder ist wirklich auch der Weg lange Zeit sehr, sehr individuell möglich?
Beides. Ne? Also es ist, muss ich ganz klar sagen. Ne? Natürlich heißt das nicht, dass ich auch keine Spieler hier haben will. Ne? Ich denke schon, dass wir hier ein sehr, sehr gutes Leistungsbild abbilden können. Aber in Deutschland haben wir auch immer eine unglaublich schwierige Schulsituation. Gerade in Bayern haben wir ein unglaublich schwieriges Kultusministerium, was jetzt nicht unglaublich sportgeil ist, sage ich jetzt mal so.
Auf, ja, richtig, das Thema, genau. Ja. Wer sich für das Thema interessiert, kann sich sehr gerne nochmal den Podcast mit Martin Liefert an. Ja. Da haben wir sehr intensiv drüber gesprochen und genau wie das Lars anspricht, dass in Bayern, glaube ich, ein Problem ist mit der Vereinbarung zwischen Schule und Talent sein.
Ja, ist in Bayern sicherlich sehr, sehr schwierig und da werden uns schon einige Steine in den Weg gelegt. Ne? Oder also nicht mir persönlich, aber zumindest den Sportlern. Ne? Die damit dann zu kämpfen haben, weil sie ja die Schule besuchen müssen. Und das muss man immer im individuellen Fall betrachten und muss man gucken, wie sieht's aus, wie lange kann man diesen individuellen Weg zu Hause in Anführungsstrichen gehen und wann kommen wir ins Spiel, weil wir dann halt einfach doch die Infrastruktur wesentlich besser bieten können, sei es Trainingspartner, sei es Wege zwischen den Trainingsmöglichkeiten und Wohnen und Sozialpädagogen und Trainer, da haben wir natürlich ein gesundes und gutes Gesamtkonzept und das dann halt meistens dann, sage ich jetzt mal, ein Alter zwischen 15 und 17 dann manchmal halt, sage ich mal, auf einer kleinen Stadt und in einer kleinen Region nicht mehr so zu bewerkstelligen ist, wie es dann bei uns ist.
Zum Abschluss, Lars, würde ich sehr gerne noch einen kleinen sportlichen Ausblick wagen. Wir befinden uns gerade Mitte August. Ich habe ja eben schon ganz am Anfang anklingen lassen, dass die US-Tour gerade gestartet ist. Die US Open Anfang September auch bald starten. Wenn du die Spieler der Tennis Base alle mal ein bisschen in den Kopf dir holst, die Profis, ich glaube, eben habe ich noch gehört, Jannik Hanfmann würde die Tage jetzt bald hier eintrudeln, um sich hier den letzten Schliff zu holen. Wie sieht die Form aus? Was können wir von den Jungs erwarten?
Ja, also wir haben jetzt erstmal zwei Spieler im Herrenbereich dort. Das sind Daniel Masur, der in der Qualifikation starten wird, und Jannik Hanfmann im Hauptfeld. Da ist es so, dass ich sage, wenn Daniel das Ergebnis aus Wimbledon wiederholen kann, dann wäre das sicherlich ein Erfolg, wo er sich qualifiziert hat. Bei Jannik ist es einfach so, der kommt jetzt aus der Corona-Pause, hat sich im Start ja, ist er positiv getestet worden und fängt tatsächlich heute, ist praktisch der Trainingseinstieg, und ja, wir wissen selber nicht, wie er dasteht. Das ist jetzt kein leichter Verlauf, den er hatte.
Vorher war ja sehr gut drauf, ne?
Ja, ist ja. Natürlich schade, dass es für ihn dann nach dem Halbfinale in Borstadt und vor seinen praktisch Lieblingsturnieren im Start und Kitzbühel da praktisch so ein Cut ist, aber das ist halt so, und für uns ist es jetzt erstmal zu schauen, wie er dasteht. Der kriegt morgen, hat den Belastungstest, und da wird alles erstmal gecheckt, wie praktisch der Körper dasteht, wie das Herz dasteht. Das muss man abwarten, ne? Also es ist nicht so gewesen, dass er ein bisschen Schnupfen hatte und da 3 Tage im Bett lag und dann war es wieder okay, sondern da hat er schon wirklich 2 Wochen richtig mit zu kämpfen gehabt. Und da muss man jetzt einfach sehen, keiner weiß so richtig, auch wie man damit umgeht, ne? Nach Covid, Long-Covid oder wie auch immer man das nennt. Und jeder Körper reagiert auch anders. Und wir hoffen jetzt mal, dass, ich sag mal so, wenn der Jannik konkurrenzfähig ist in New York, dann wäre das ein Erfolg.
Kann man die Bedingungen hier einigermaßen sozusagen simulieren? Ich glaube, der Rebound-Ace-Platz hier, habe ich selber schon ein paar Mal drauf gespielt, ist ja wirklich super. Auch die neuen Plätze. Klimatisch natürlich hier was sehr anderes. Oder würdest du grundsätzlich sagen, ist jetzt von den Vorbereitungen her gut, aber eigentlich ist es von Vorteil, wenn man so früh wie es geht vor so einem Grand Slam-Turnier vor Ort ist oder zumindest in den USA ist?
Ja, auch da ist auch jeder Spieler unterschiedlich. Ich glaube mal so, dass wir uns hier vorbereiten können. Wir haben den gleichen Platz, wir haben die gleichen Bälle, das kriegen wir hin. Oder einen ähnlichen Platz, sage ich jetzt mal ganz gleich, wird er nicht sein. Aber grundsätzlich kann man sich hier sehr, sehr gut vorbereiten. Das glaube ich schon. Auf die Bedingungen New York kann man sich nicht vorbereiten, weil das ist halt einfach ein Würfelspiel jeden Tag. Wenn es da 34 Grad und 80% Luftfeuchtigkeit in der schlechten Luft hat, dann ist das einfach ein brutaler Kampf, den aber alle haben, ja. Unabhängig, ob du jetzt in Cincinnati und Toronto vorher warst, wenn es in New York brennt, dann brennt's und dann ist es einfach brutal schwierig, dort zu spielen. Da haben vielleicht Dominik Köpfer, sage ich jetzt mal, der in Florida seinen Lebensmittelpunkt hat, leichte Vorteile, klar, aber auch den Dominik habe ich dort sehr stark schwitzen sehen. Also er schwitzt sowieso sehr stark, aber ich glaube auch, dass es für ihn auch dann tough ist, bei den Bedingungen zu spielen. Aber das ist für alle 128, die da mitspielen, gleich. Und wie gesagt, das wird nicht kriegsentscheidend sein.
Ist es für die ehemaligen College-Spieler eigentlich ein Vorteil? Ich meine, Jannik war ja, glaube ich, auf der UCLA auch sehr erfolgreicher College-Spieler gewesen oder auf der Southern California.
USC, ja, genau.
Genau.
Schon,
genau.
Glaube ich, wichtig für ihn.
Ja, genau, gut gesagt. Sonst, er hat auch bei dir mal zu Gast, sonst bekomme ich gleich einen auf den Deckel, wenn ich jetzt die falsche College genannt habe, denn da sind sie sehr, sehr eigen, die Amerikaner oder die ehemaligen College-Spieler. Aber auf jeden Fall sind sie natürlich da sehr, sehr, sehr lange auf Hartplatz unterwegs gewesen, oder nach so dann doch einigen Jahren auf der Tour ist da sozusagen wieder dieser Vorteil ein wenig verloren gegangen.
Ja, also es ist kein Nachteil, aber für den Jannik ist es jetzt auch nicht so, dass ich jetzt, wenn ich mir die Ergebnisse anschaue, dann denke ich mir, dass es ein Nachteil war. Ja, weil wenn du dir die Punkte anschaust, hat er wahrscheinlich 70% seiner Punkte auf Sand geholt, und da brauchen wir nicht drum herum reden. Der Sandplatz, wenn er ein bisschen höher hat, ist sicherlich mit Abstand sein Lieblingsbelag. Und wenn man die Matches anschaut, die er gut gespielt hat, sind das meistens die Matches, sei es gegen Sascha in in München, sei es in Gstaad das Finale oder in Kitzbühel das Finale, das sind sicherlich die Turniere, wo er sich sehr, sehr wohl fühlt. Aber ich würde jetzt gar nicht sagen, dass der Untergrund des Tennisplatzes ein großer Vorteil war für die College-Jungs, sondern ich glaube, die Ausbildung, die sie dort genossen haben, ist ein großer Vorteil gewesen.
Da müssen wir uns auf jeden Fall, da werde ich dich jetzt gleich verhaften, auf jeden Fall nochmal sehr, sehr lange zu treffen, weil das ein sehr, sehr interessantes und spannendes Thema ist und auch die College-Zeit und auch, weil das ist ja dann der nächste Übergang des Talentseins. Ich kenne es von mir und auch von anderen Kommilitonen damals im Studium, wie schwierig es ist, dann auch das Studium mit dem Versuch von Leistungssport und so zu verbinden. Und das ist natürlich in den USA, das ist ein ganz anderes System, keine Frage, es ist auch ein breites Thema, aber ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ich glaube, dass da die Amerikaner, da einer der Gründe liegt, warum die Amerikaner auch in ihrer Breite durch die Sportarten hinweg einfach so sehr gut aufgestellt sind.
Ja, ich bin kein großer Fan von Amerika, aber ich bin ein sehr, sehr großer Fan von der Sportideologie, die sie haben. Das machen sie sicherlich besser als wir. Ja.
Da werde ich sehr gerne den Yannick in einer der nächsten Ausgaben auch nochmal sehr, sehr detailliert zu fragen und freue mich drauf. Aber jetzt will ich erstmal wirklich ganz, ganz herzlichen Dank Lars sagen, dass wir uns heute Morgen hier in der Tennis Base bei, naja, so halb strahlendem Wetter zusammensetzen konnten. Hat mir wirklich großen Spaß gemacht und wie gesagt, ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Vielen Dank, Daniel, mir auch. Alles Gute.
Das war die dritte Folge von BTV Insight. Unser Podcast ist ab sofort zu abonnieren auf den üblichen Streamingportalen, auf Spotify, auf Apple Podcasts, Google Podcasts. Überall, wo Podcast im Angebot ist, ist auch BTV Insight dabei. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert, eine Bewertung hinterlasst oder euch einfach die einzelnen Folgen anhört. Und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Wieder auf alle Zuhörer und tschüss.
BTV Insight. BTV Insight.